Herzlich willkommen zu Unkonventionell Funktionell mit dem Linken und dem Lustigen. Ich bin Felix, das ist Leo und heute soll es ums Thema Politiker gehen. Felix, bitte.
Ja, also wir wollten kurz anfangen und uns, entschuldigen, dass wir so lange nichts gebracht haben. Ich wurde die ganze Zeit angesprochen, wann gibt es neue Podcasts, wann gibt es eine neue Podcast-Folge. Ja, wir waren einfach zu dumm und haben kein Zeitmanagement hinbekommen. Ja, wir hatten Ferien, das ist das Einzige, was wir machen. Daheim sitzen und nichts
richtig,
tun, ja.
Richtig, richtig.
Da denkt man doch nicht drüber nach, irgendetwas zu planen. Deswegen, es tut uns leid, wir hatten halt einfach keine Zeit und keine Lust, ja.
Mhm.
Oder wir hatten schon Zeit, aber wir haben es einfach nicht hinbekommen, auf einen Nenner zu kommen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall
sind wir wieder am
heute
Start.
Soll es, ja, jetzt sind wir wieder da und heute soll es um ganz tolle Themen gehen, nämlich um Politik. Leo, fang du doch mal an, oder?
Gerne, gerne. Also ich würde sagen, Politik ist vielleicht fast ein bisschen breit gefächert. Ich würde sagen, wir beschränken uns heute auf den ein oder anderen Politiker, von dem wir auch vergleichsweise wenig halten. Ich würde einfach mal, weil es ja auch im Moment gerade doch ziemlich am Polarisieren ist, mit der K-Frage beginnen. Ich meine, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Wir haben einmal rechts, okay, rechts ist übertrieben, nein, aber wir haben einmal auf Seiten der Union Laschet und auf Seiten der Grünen
Baerbock.
Annalena heißt sie, ne? Ja, Annalena und Armin, die beiden Guten, ne? Ja, jetzt ist die Frage, Pest oder Cholera, schwierig, ne? Ich sag's dir, wie es ist, beides meiner Meinung nach keine unglaublich grandiosen Kandidaten. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum sich die Union dann schlussendlich doch für Laschet entschieden hat. Ich will nicht sagen, dass Söder gut ist, ganz im Gegenteil. Aber was doch nun irgendwie mal gesagt werden muss, ist, Söder hat halt einfach diese, Söder als Persönlichkeit ist schon, hat ein bisschen diese elitäre Persönlichkeit, was denke ich bei so Schwellenwählern, die zwischen AfD und Union schwanken, doch eher besser ankommen würde als Laschet. Von daher verstehe ich nicht, warum da die Union irgendwie ein bisschen potenzielle Wähler sich verschenkt hat, weil ich glaube, dass es vielen Leuten geht, also so ging es und geht es mir auch, dass Laschet, klar, man kennt ihn als Vorsitz der CDU, aber so wirklich kann man sich unter ihm nicht allzu viel vorstellen. Das kommt mir ein bisschen, fast so ein kleines Déjà-vu, wie von vor 4 Jahren, als wir Martin Schulz hatten. Da sah ich auch bei ihm das Problem, dass er einfach gesichtslos ist. Man kann sich hinter seinem Namen relativ wenig vorstellen. Im Gegensatz zu Söder beispielsweise. Da weiß man halt, für was er steht, dass er halt meiner Meinung nach unglaublicher Opportunist ist. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Felix, was meinst du?
Ja, also ich kann da tatsächlich partly zustimmen. Also ich verstehe nicht ganz, was die strategische Sache hinter der Laschet-Auswahl ist. Aber ich meine, mir ist das egal. Also ich fand beide Kandidaten jetzt nicht das Gelbe vom Ei,
Wohlbar.
Wie du auch schon selber gesagt hast.
Ja.
Ich denke, Laschet ist halt einfach dieser leise Kämpfer, sag ich mal, der sich von hinten anschleicht und dich dann ersticht, ja, sozusagen, und sich dann die Position nimmt, die er hat, ja, aber man muss auch sehen, Laschet hat einen Erzkonservativen hinter sich als rechte Hand, sozusagen. Das ist auch immer so eine
Wortwörtlich.
Sache, wo ich ziemlich viel Angst vor habe, weil da habe ich Angst, dass der dann das Land regiert, anstatt der Kanzler selber.
Mhm.
Und das wäre natürlich eine Sache, wo ich sagen muss, brauche ich jetzt nicht tatsächlich.
Weiß ich nicht.
Aber, genau, weiß ich nicht. Aber, ja, wir werden es sehen. Dann Annalena Baerbock, finde ich schon sehr interessant, dass Robert Habeck das abgegeben hat tatsächlich. Aber ich glaube, der hatte einfach keinen Bock, sich auf das Zeug einzulassen. Auf jeden Fall muss ich zugeben, ja, ich muss meinem Namen jetzt hier einfach mal gerecht werden und sagen, finde ich auf jeden Fall besser als eine Laschet, eine Annalena Baerbock. Bin jetzt auch noch nicht überzeugt, zu sagen, ich setze da jetzt eine 40-Jährige ins Amt, die halt noch keine Regierungserfahrung hat. Muss dann aber auch dazu sagen, ich bin immer der lieber das Risiko nimmt und sagt, okay, wir hatten jetzt, ich könnte mich nicht mal erinnern, dass wir überhaupt einen Kanzler oder eine Kanzlerin hatten, die mit unter 50 oder so angefangen hat, ja, da Kanzlerin zu werden, sondern oder irgendwas, sondern wir haben halt immer nur die alten weißen Männer, jetzt mit Ausnahme von Merkel, alte weiße Frau im Kanzleramt gehabt. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen diese junge Dynamik könnte auf jeden Fall helfen, die halt Laschet und Söder nicht mehr mitbringen können. Die könnten, oder vielleicht noch Söder tatsächlich, aber diese junge Dynamik, die die Grünen da hinstellen, ist auf jeden Fall mal ein worth a try in meinen Augen. Deswegen hoffe ich ja persönlich immer noch darauf, dass wir entweder eine Ampel oder eine rot-rot-grüne Koalition bekommen. Einfach nur, damit wir mal was Neues ausprobieren können, weil ich habe halt das Gefühl, der jetzige Weg, ja, der führt an, ja, der funktioniert nicht, ja. Der wird auch in den nächsten 4 Jahren nicht funktionieren, wenn wir so weitermachen. Deswegen hätte ich mal Lust, irgendwie da ein bisschen wachzurütteln nach 16 Jahren, ja, und mal was Neues auszuprobieren. Und wenn es doch nicht funktioniert, nach 4 Jahren kann man es eh wieder verändern. Aber der Weg, den wir jetzt wählen, so, der ist sicherer Genickbruch, und der Weg, den wir dann mit der Grünen Kanzlerin wählen würden, könnte vielleicht auch kein Genickbruch sein. Wird da wahrscheinlich trotzdem sein, ja, also das muss man dazu sagen, da bin ich mir auch nicht so wirklich sicher, aber immerhin ist es worth a try, da ist noch wenigstens eine kleine Chance an Besserung dabei, sag ich mal.
Ja, da hast du recht.
Oder wie siehst du das?
Ja, da bin ich ganz bei dir, das sehe ich auch so, was ich glaube ich auch finde, was interessant werden könnte, ob das Ganze im Endeffekt passieren würde, weiß ich nicht. Also ich bin mir unglaublich sicher, dass es kein Jamaika geben wird. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, es wäre sogar ganz interessant, wenn es schwarz-grün werden würde, weil obviously, wenn Union und Grüne die Mehrheit zusammen haben, dann werden sie sicherlich kein Jamaika haben, wenn sie auch einfach nur schwarz-grün machen können. Ist die Frage, ob das zustande kommt. Wäre aber auf jeden Fall interessant, und ich könnte mir da, also entweder es geht kommt nach hinten los und sie finden einfach keinen gemeinsamen Nenner, oder es passiert so, dass man halt so ein bisschen dieses Linksorientierte der Grünen und ein bisschen dieses Rechtsorientierte der Union, dass die dann zusammen doch eine gute Mitte bilden. Weiß ich nicht. Muss man schauen, was daraus wird, aber ich glaube, das Ganze hat Potenzial.
Ja, das Problem, das ich halt sehe, ist, die Grünen gehen immer in Verhandlungen schon mit einem Kompromiss rein. Ja, die haben nicht wie alle anderen Parteien, sag ich mal, ihre radikalen Meinungen in dem Sinne, sondern die gehen halt rein und sagen, ja, ich muss auf einen Kompromiss kommen, deswegen fange ich die Verhandlung schon mit einem Kompromiss an. Ich meine, die Grünen haben jetzt auch keinen guten Plan vorgelegt, der zum Klimaschutz funktionieren würde. Ja, der ist auch nicht wirklich gut, der Klimaschutzplan von denen. Und ich meine, das ist die Klimaschutzpartei in
der
Augen der vielen Menschen. So, deswegen muss man dann natürlich auch immer sagen und differenzieren und sagen, die sind jetzt auch nicht sehr gut. Also da bin ich jetzt auch noch lange nicht von überzeugt. Die müssen auf jeden Fall auch noch viel Arbeit leisten. Aber wie gesagt, es ist, ich sag mal, das geringere Übel in dem Fall. Und deswegen würde ich das einfach gerne mal sehen. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich eine Ampelkoalition bekommen. Mhm. Weil die dümpelt ungefähr zwischen 49% und 52% immer wieder in den Umfragen, soweit ich das die letzten Wochen verfolgen konnte, während Rot-Rot-Grün halt immer nur so zwischen 47% und 49% liegt, halt knapp unter dem Ganzen.
Ja.
Und ich auch nicht glaube, dass unser erzkonservativer Freund Herr Olaf Scholz, ja, der Kanzlerkandidat der SPD, über den könnten wir auch 10 Stunden reden, der ist auch mir ganz fehl am Platz, muss ich dazu sagen.
Oh ja.
Der ist, glaube ich, auch kein großer Fan von der rot-rot-grünen Regierung und würde viel lieber mit der Union weiter regieren, aber nach jetzigen Umfragen muss man dazu sagen, dass die Koalition nicht mal mehr eine Mehrheit hat, und das muss man natürlich auch hinterfragen dann.
Ja, ich meine, über die SPD zu reden, das wäre auch nochmal ein ganz eigenes Thema, wie die abgestürzt sind, aber ja, also nochmal kurz, um auf Olaf Scholz zurückzukommen, meiner Meinung nach auch komplett im falschen Amt, hat als Finanzminister nichts zu suchen, hat keine Ahnung von dem, was er macht, zumindest geringe Ahnung, und ist einer der größten Feinde der Kleinanleger. Aber auch das wäre ein anderes Thema. Aber ja, ich glaube auch, dass das Ampel könnte zustande kommen. Wie gesagt, Jamaika wird es nicht. Von daher müssen wir mal schauen, was sich dann da im Endeffekt ergibt.
Ja, ich meine, die Grünen haben sich auch wieder selbst ins Bein geschossen, als sie in Baden-Württemberg war das, ja, da stellen sie den Ministerpräsidenten, wo sie dann gesagt haben, ja, nee, wir würden lieber mit der CDU weiter regieren, was natürlich irgendwie die Loyalität stärkt, obviously, aber halt, ich weiß es nicht, warum macht man sowas? Also das zeigt auch wieder, dass man so erzkonservativ ist wie die anderen, also dass man eher die Mitte haben will und eher die Leute rechts einfangen will als die Linken, so, das ist mir so ein Rätsel, warum regiert man da weiter mit der CDU, obwohl man mit der, ja, auf keinen grünen Zweig kommt, wortwörtlich, wenn es um Klimaschutz oder viele andere Dinge geht, also, es ist mir einfach ein Rätsel, wie man so so an alten Sachen festhalten kann, auch unter den Grünen und vielen anderen Parteien, also wie die SPD auch schon gesagt hat, wie man an so alten Systemen immer noch festhalten kann und nicht einmal hergeht und sagt, okay, ich gehe das Risiko ein und ich mache mal was Neues, weil so behältst du zwar Wählerstimmen, ja, du machst es genauso wie davor, so funktioniert unsere Demokratie in Deutschland halt einfach, wir sind halt einfach dominiert von den Alten, ja, aber so gewinnst du ja nichts, so machst du ja genauso weiter und verlierst ja, also du bringst das Land ja nicht voran und wenn du die ganze Zeit was laberst von Land voranbringen, dann aber genau das Gegenteil in deinen Handlungen machst, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass die junge Generation weder Bock hat, sich mit Politik auseinanderzusetzen, noch überhaupt ein Vertrauen in die Politik beherrscht und wir einen sehr hohen Erstwähleranteil haben, der nicht wählen geht. Ja, also deswegen frage ich mich, also entweder man macht das, was man sagt, oder man lässt es halt gleich sein. Aber ich meine, das ist ein Grundproblem der Politik, würde ich sagen. Also da könnte man auch schon Stunden drüber diskutieren.
Ja, an sich schon. Die Frage ist nur, glaubst du wirklich, dass die Grünen mit linken Parteien eher auf den grünen Zweig kommen würden als mit der Union? Okay, du hast ein paar Sachen, die sich überschneiden, beispielsweise klimaschutztechnisch sind sich, glaube ich, die Linke und die Grüne ähnlich bezüglich auch der Drogenpolitik. Aber da hört es dann auch wieder auf. Klar ist, die Grüne sind die doch linksorientiert, würde ich mal vorschlagen. Wirtschaftspolitik ist bei beiden scheiße. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es besser klappen würde, als mit der Union, bin ich dir ganz ehrlich. Außerdem weiß ich nicht so recht, was ich ich bin kein allzu großer Fan davon, von wenn man die Linke mit ins Boot holt. Bin ich dir ganz ehrlich.
Also ich finde, Thüringen ist ein sehr schönes Beispiel gewesen die letzten 4 Jahre, wo es auch funktionieren kann, mit der Linken zu regieren, weil du merkst ja immer, wenn die Parteien in einer Regierung sind, dann sind die auch viel kompromissbereiter. Das Problem ist, sag ich mal, dass die Grünen jetzt schon zu kompromissbereit sind. Die sind so, ja, okay, wir wollen Macht haben, aber uns ist egal, was wir dafür machen müssen. Die Wählerstimmen haben wir sicher, ja, wir wollen einfach nur in die Regierung. Und da gehen sie schon mit so viel Kompromiss rein, dass du, also vor allem die Verhandelnden, nicht die Leute, also die Basis der Grünen, finde ich, kann man nochmal sehr gut unterscheiden, weil die sind schon sehr geneigt zur SPD und vor allem zu den Linken. Also da gibt es schon sehr gute Überschneidungen, wenn man sich mal die Basis und auch die Wählerstimmen anschaut. Das gibt es zwischen den Grünen und der Linken, gibt es da sehr, sehr viele Leute, die immer hin und her wankeln und so. Und auch die Abgeordneten im Parlament sind auf jeden Fall viel mehr den Linken zugeneigt als der Union. Allerdings sehen die oben halt, dass sie auch wahrscheinlich die Union immer wieder brauchen werden und deswegen gehen die da einfach, also das, was sie ausstrahlen, ich meine, Robert Habeck hat das auch mal in einem Interview gesagt, er wollte gar nicht, also es ist ja in Deutschland sozusagen dieser Grundkonsens, dass wir auf jeden Fall als nächstes eine schwarz-grüne Regierung bekommen, ja, weil die Grünen gesagt haben, sie wollen unbedingt die schwarze Regierung, aber die haben sich einfach nur falsch ausgedrückt, die haben gesagt, sind auf jeden Fall offen für alles andere, ja, aber sie wollen, sie considern auch schwarz-grün, ja, und irgendwie haben sie das einfach falsch ausgedrückt, ja, und deswegen denkt jetzt jeder, die wollen hier eine schwarz-grüne Koalition haben und das finde ich halt sehr interessant, dass die nach 40 Jahren, wo die Partei besteht, oder fast 40 Jahren, wenn man es freundlicherweise sagen will, raffen die immer noch nicht, wie man wirklich das nach außen kommuniziert, sondern die gewinnen einfach nur Wählerstimmen, weil der Klimaschutz so groß ist. Nicht, weil sie irgendwie eine sinnvolle Politik machen,
das, so dumm es klingt. Das ist richtig, das ist richtig. Aber um nochmal kurz auf Thüringen zurückzukommen, ich weiß, was du meinst, aber ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, dass Bodo Ramelow nicht die Linke repräsentiert. Ich würde sagen, Bodo Ramelow, obviously, er ist Mitglied der Linken, aber er repräsentiert sie nicht, meiner Meinung nach. Also, wenn du dir die Wahl oder die Wahlversprechen und die Ziele der Linken anschaust und sie dann mit den Taten von Ramelow vergleichst, finde ich, ist er viel mitteorientierter als das Parteiprogramm der Linken. Von daher würde ich nicht sagen, dass Thüringen ein gutes Beispiel ist, weil du darfst nicht Bodo Ramelow mit anderen Politikern oder der Linken an sich als Partei gleichsetzen. Wo ich aber ganz bei dir bin, ist, dass die Grünen tatsächlich größtenteils aufgrund ihrer Umweltpolitik gewählt werden, weil es nun mal in Deutschland keine andere Partei gibt, die es so konsequent durchziehen, die zumindest von so großer Stärke. Aber da hast du recht. Und um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, dass die Grünen mit viel zu viel Kompromissen in Diskussionen und Herausforderungen hineingehen, da bin ich auch bei dir. Und das ist meiner Meinung nach einfach auch der Grund, warum dann im Endeffekt nichts Gescheites bei rauskommt.
Ja, also ich verstehe den Punkt, den du meinst, dass man Bodo Ramelow nicht mit dem Ganzen vergleichen muss, aber da muss ich tatsächlich meinen Punkt wieder rausholen und sagen, sobald du in der Regierung bist, verhältst du dich ganz anders. Weil sowohl du, wenn du die Grünen, also die grünen Abgeordneten und auch das grüne Parteiprogramm dir anschaust, für die Bundestagswahl ist es, und dann was die Führungsriege, also wie du es schon sagst, Bodo Ramelow macht oder auch, das kann man sehr gut vergleichen, finde ich, mit Baden-Württemberg, hier Michael Kretschmann oder war das der CDUler? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der in Baden-Württemberg, der grüne Ministerpräsident, die sind auch viel konservativer und viel mitteorientierter, die ganzen Ministerpräsidenten, die gestellt werden oder die einen zwei, ja, als dann die Partei, die es wirklich ist, verstehst du? Also ich finde, das ist ein Bild, das man überall sieht, in jeder Partei, nur ich denke, dass es auch ein bisschen so rüberkommt, weil die Linken halt nochmal radikaler tatsächlich unterwegs sind, in ihren Forderungen, das auch radikaler zum Ausdruck bringen, wie ich schon sagte, die Grünen haben immer noch ein Problem mit ihrer PR, in meinen Augen, deswegen denke ich, dass es auch so der generelle Konsens ist, aber ich verstehe, was du meinst, dass man das nicht vergleichen kann, aber ich finde auch, dann immer die Leute anschauen, die dann wirklich in der Regierung auch sitzen, die zeigen dann, finde ich, auch immer, wie sich die Partei dann entwickelt, wenn sie dann in die Regierung kommt, verstehst du? Weil Oppositionsparteien sind ja eigentlich nur dafür da, gigaradikalisch Forderungen zu stellen und Sachen einzubringen, die einfach teilweise over the top schießen, aber das ist ja halt genau das, was sie wollen. Sie wollen ja die Debatte anstoßen und nicht irgendwie Gesetze machen. Und ich denke dann immer, also ich finde, man muss immer noch ein bisschen schauen, trennen zwischen Regierungsarbeit und Oppositionsarbeit, weil du wirst dir sicher sein können, dass die CDU, wenn die jetzt dann doch auch in die Opposition kommen, was natürlich auch sehr gut sein kann, muss man dazu sagen, dass es dann auch von denen sehr radikale Forderungen gibt, obwohl die eigentlich die Mitte sind.
Das stimmt schon, stimmt schon. Ja, da muss man differenzieren zwischen gestellten Ministern oder dergleichen und den Parteizielen selber dann. Da hast du schon recht. Aber es kommt ganz drauf an, wirklich, wer die Opposition ist und wer dann zusammen die Koalition bildet. Und ich glaube halt trotzdem, dass irgendwo Parteien wie, also ich sag jetzt mal, ich will mich jetzt hier auf keine Seite allein drauf fixieren, aber ich sag mal, alles, was doch eher in die extreme Richtung geht, wie Linke oder AfD jetzt, glaube ich, ist doch irgendwo eine potenzielle Gefahr, ist vielleicht übertrieben, aber stellt doch irgendwo ein bisschen ein Risiko in meinen Augen für die Koalition dar. Aber ich denke, das ist dann auch, natürlich ist es irgendwo Ansichtssache, ja.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, sozusagen, dass die dieses Glied sind, das vielleicht dann doch rausbricht, sagst du. Und da muss ich tatsächlich sagen, ja, bei der AfD hätte ich das Gefühl auch immer manchmal, bei der Linken weiß ich nicht. Also tatsächlich muss ich sagen, manchmal haben die Linke mir dann doch zu eine verstrickte Sache in die antifaschistische Szene, was da teilweise für Linksextremismus auch schon von Abgeordneten abgeht. Also soweit ich weiß, haben 40% der linken Abgeordneten im Bundestag entweder Verbindungen zur antifaschistischen Szene und irgendwie, lass mich lügen, 2 oder 3 sind nachgewiesen sogar, dass sie mal linksextremistisch unterwegs waren. Und ich muss einfach so sagen, Linksextremismus sowie Rechtsextremismus muss beides verurteilt werden und das ist eine Sache, die nicht geht. Boah, jetzt kommt hier so ein Aber, das tut so weh, aber ja, aber wir haben halt auch eine wesentlich größere Gefahr, die vom Rechtsextremismus ausgeht. Nur mal jetzt in Zahlen ausgedrückt, wir haben 4 Todesfälle seit der RAF in dem Sinne, die vom Linksextremismus ausgehen, seit der RAF, nicht während. Und irgendwie, lass mich lügen, 400, die vom Rechtsextremismus ausgehen. Wir können ja nur ins letzte Jahr schauen, da hatten wir, glaube ich, Hanau, Halle und davor noch Walter Lübcke, ja, also
ja, klar.
Jedem fallen instant mehrere Sachen ein. Und finde ich nochmal, muss man differenzieren, aber ich verstehe von dir, dass du diese Angst hast, dass die Koalition dann nicht ganz stabil ist und irgendjemand rausbricht. Das ist natürlich eine Sache, die ich verstehe, aber tatsächlich muss ich sagen, ich bin bereit, das Risiko einzugehen, anstatt nochmal 10 oder 15 Jahre die schwarze Regierung zu machen, weil dann kann ich mir sicher sein, dass meine Zukunft eigentlich eh schon im Arsch ist. Dann brauche ich auch nicht nach einem Job suchen, dann kann ich auch einfach auf Hartz IV leben und da noch mein restliches Leben genießen, so dumm es klingt.
Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ich bin sowieso immer noch der festen Überzeugung, dass in Deutschland eigentlich relativ wenig wählbar ist. Ja, aber um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, von rechts und links, stimmt, Rechtsextremismus ist auf jeden Fall das in Deutschland gesehen größere Problem, aber trotzdem finde ich, dass teilweise jetzt unabhängig von Parteien, dass teilweise Linksextremismus manchmal ein bisschen klein geredet wird, einfach weil es gesellschaftlicher eher angesehen ist, zumindest in unserer Altersstufe, als Rechtsextremismus. Genau. So, würde ich sagen, wollen wir das Thema langsam abschließen?
Ja, ich würde gerne noch kurz über unseren über Verlierer von Dienstag reden, ja, der trotzdem immer noch über mich ruled, unser lieben Söder. Und dass er mich immer noch in die Schule schickt, der, jetzt muss ich das einfach sagen, der kleine Keck. Ja. Weil ich verstehe nicht, muss ich einfach sagen, und ich denke, da stehst du bei mir, warum jetzt plötzlich die 11. Klasse auch in die Schule gehen soll.
Sagen wir so.
Obwohl wir einen Inzidenzwert von, also in Nürnberg haben wir einen Inzidenzwert gerade von 210, ja, ungefähr, der schwankt zwischen 210 und 240, ja, und unter den Jugendlichen haben wir einen Inzidenzwert von 350, muss ich einfach mal so sagen, da habe ich eigentlich weniger Bock in die Schule zu gehen, auch wenn ich Tests bekomme, weil wenn ich dieses Virus habe, vor allem die B117-Variante, ja, dann kann ich mir auch sicher sein, dass ich vielleicht Langzeitschäden davon mittrage, weil dieses Virus halt nicht nur das Virus vom letzten Jahr ist, sondern von diesem Jahr und mich halt auch easy peasy, obwohl ich, ja, eigentlich gesund bin, also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal krank war, wahrscheinlich vor anderthalb Jahren, könnte mich das easy auf die Intensivstation feuern und deswegen bin ich mir immer noch unsicher, warum man jetzt unbedingt so viele Schüler wieder in die Schule schicken muss und nicht einfach sagen kann, du, ihr macht einfach die Kamera an, dann habe ich genau das Problem, dass ich das beim Online-Unterricht so groß bemängelt wird, ja, kann ich dann einfach aus dem Weg schieben.
Das ist oder richtig. Wie siehst du das? Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich verstehe es auch nicht. Sagen wir so, ich kann die Argumente der Politik verstehen, dass man sagt, ja, okay, 11. Klasse ist halt alles mit ins Abi rein. Aber ich finde es einfach unglaublich lächerlich, wenn man irgendwo damit das Abitur des jetzigen 12. Jahrgangs riskiert. Nur damit wir unsere, weiß was ich, ein, zwei scheiß Klausuren fürs Abitur mit einbringen können, wo jetzt auch nicht die Welt untergehen würde, wenn wir sie nicht schreiben. Und ich finde es tatsächlich eher ein bisschen egoistisch zu sagen, dass wir reingehen, weil man damit wirklich vor allem mit den neuen Mutationen, B117, der brasilianischen sowie der südafrikanischen Variante, eigentlich den Abschluss des Jahrgangs 2021 jetzt riskiert. Und muss ich aber fairerweise sagen, würde ich natürlich einerseits die Schuld Söder geben. Ich halte an sich in Zeiten von Corona nichts, also wirklich rein gar nichts von Bildungsföderalismus und ich finde auch, man soll das einschränken und ich verstehe die Leute nicht, die behaupten, oh nein, Berlin kriegt zu viel Macht über die einzelnen Länder. Ich finde, das ist in Corona-Zeiten tatsächlich größtenteils nur vorteilhaft und andererseits würde ich sagen, ist es irgendwo auch Piazzolos Schuld. Aber das Bayerische Kultusministerium ist sowieso ein Kraftakt für sich. Und ich sehe es auch nicht ein, dass, also ich sehe auch keinen Sinn dahinter, dass wir jetzt in die Schule gehen müssen, wenn man mit ein bisschen Anstrengung nicht genau das Gleiche, aber auch viel zu Hause erreichen kann, Felix. Aber damit würde ich auch sagen, schließen wir es langsam ab. Und
ja, also ich würde noch kurz dazu sagen, ja, ich finde es auch tatsächlich sehr ekelhaft, dass immer gesagt wird, die Leute stehen in der Rücksprache mit den Schülern, ja, obwohl ich noch nie gehört habe, dass irgendjemand mit diesen Abgeordneten oder den Leuten gesprochen hat, zum einen. Zum anderen habe ich dann mal so eine Veranstaltung besucht, wo sozusagen die Abgeordneten von den einzelnen Parteien und auch die wichtigen Leute eigentlich kommen sollten, also Podiumsdiskussion mit Piazzolo, ja, da wurden auch, am Ende konnte man Fragen stellen, aber da wurden eh nur so Pipifax-Fragen gestellt, ja, also nichts irgendwas Kritisches oder so, das hat mich schon abgefuckt, ja, also dass Fragen einfach übergangen wurden, warum auch immer, wahrscheinlich zeitlich Gründe immer, ja, aber es waren halt wirklich nur Pipifax-Fragen, die am Ende kamen. Zum anderen, 3 Stunden davor hat dann der Piazzolo mal wieder eine Runde abgesagt, was auch tatsächlich Standard ist in diesem Ministerium, oder nicht nur im Ministerium, in den Regierungen, was mich auch ultimativ abfuckt, dass sie einfach standardmäßig dann doch plötzlich absagen, weil sie doch noch mal was anderes zu tun haben. Ja. Also, keine Ahnung, da braucht man sich halt nicht wundern, dass man die, dass die Jugend keinen Bock mehr auf einen hat und einen auch nicht mehr den Rücken hat, ja, sondern, ja, man einfach irgendwo anders hingeht, wie man schon sieht, die Jugend wählt zu 90% grün, also, keine Ahnung, was ich dazu noch so groß sagen soll, aber das soll es gewesen sein mit dem Thema. Ich denke, Leo, du hast auch nichts mehr zu sagen.
Das ist richtig. Ich würde vielleicht noch kurz zu der Musik übergehen, zu den Songs.
Ja, genau, deswegen zu den Songs.
Genau, ja, ich hatte mir für diese Woche überlegt, ich nehme, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Das kam erst vor ein paar Wochen raus. Er war auch selber bei Bömi zu Besuch, bei Magazin Royal, und hat es da live vorgetragen. An sich vom Aspekt der Musik her super gut, aber vor allem juristisch und rhetorisch und inhaltlich unglaublich gut gemacht. Also kann ich sehr empfehlen. Sehr ans Herz.
Also ich gehe heute mit etwas Leichterem, und zwar Hey Goodbye von Quinn92. Ein, ich glaube, kanadischer Künstler, der sein Album neulich gedroppt hat. Neulich ist gut, so vor ein paar Wochen. Und das ist einfach ein Song da drauf, den ich ultra feier. Und den werde ich da auch reinhämmern. Aber ich denke, das war's auch schon. Obwohl mir gerade noch eine sehr schöne Schnapsidee kommt. Und zwar für alle Leute, die es interessiert, werde ich jetzt, falls Leo nichts dagegen hat, noch kurz mal die Korruptionsfälle der oder die Namen der Personen, die Korruption begangen haben oder noch begehen, kommt drauf an, oder die noch nicht verurteilt wurden, sagen wir es so, von der CDU-CSU-Fraktion vorlesen, damit man einfach mal einen Überblick davon hat, wer von denen in den letzten 2 Jahren, nur in den letzten 2 Jahren, eigentlich Bullshit gebaut hat. Nur aus der Unionsfraktion, ja. Zum einen Ursula von der Leyen 2019, Julia Klöckner 2019, Philipp Amthor 2019, Karl Theodor zu Guttenberg 2020, Armin Laschet 2020. So, das sind die ersten 5. Jetzt können wir uns fragen, wo die überhaupt stehen, ja. Das überlasse ich jedem selber, und ich verlese jetzt die restliche Liste. Und damit verabschiede ich mich schon mal. Leo, willst du dich auch noch verabschieden?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns dann demnächst wieder.
Ja. Ja, und ich beginne jetzt mit dem Rest. Und zwar Lorenz Kaffier 2020, Karin Strenz 2020, Alfred Sauter 2020, Nicolas Löbel 2020, Georg Nüßlein 2020, Marc Hauptmann 2020, Joachim Pfeiffer 2020, Axel Fischer 2020, Eduard Lindner 2020, Franz Rieger 2020, Tobias Zech 2020, Karl Strauber 2020, Hans J. Irmer 2020, Monika Hohlmeier 2020, Andreas Tadler 2020 und Jens Spahn 2021. Tschüss.